ARD Sounds.
Wow, schön.
Ich bin in einem Haushalt aufgewachsen, wo Geld immer ein Thema war. Und wenn ich jetzt verfickt nochmal, sorry, aber Bock habe, mir Extensions zu machen, dann mache ich das. Und ich habe immer früher ihre Zigarettenstummel fertig geraucht. Also ich habe immer den Aschenbecher so auseinandergepflügt. Alle verdrehen hier jetzt gerade die Augen. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie viele Therapien habe ich in meinem Leben schon gemacht. 4, 5. Ich bin echt ein bisschen sauer auf meine alte Therapeutin, weil ich mir so denke, Bro, mein Leben wäre einfach so viel einfacher gewesen.
Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland 3000. Hier verbringe ich jeden zweiten Mittwoch so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland 3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen, weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Emily Gretel war gerade noch so 24 Jahre alt, als wir uns für dieses Interview hier getroffen haben. Sie hatte kurz danach Geburtstag. Und sie mit ihren Mitte 20 hat mir bewusst gemacht, wie sehr ich nicht mehr Mitte 20 bin. Weil als ich so alt war wie sie, da wurden im Netz vor allem Frauen berühmt, die allzeit schön, ordentlich, eben perfekt wirkten. Emily hingegen wird dafür gefeiert, dass sie oft genau das nicht ist. Sie filmt sich selbst oft aus unvorteilhaften Perspektiven, sie verwendet eine derbe Sprache und kennt scheinbar keine Tabus. Ich wollte rausfinden, wie viel davon ist einfach eine Online-Persona. Frau Gretel eben, mit ihrem eigenen Podcast Anti-Alles und ihren rund 1,7 Millionen Followern auf TikTok und Instagram. Und wie viel ist die echte Person, Emily? Zwischendurch hatte ich das Gefühl, sie springt wirklich je nach Frage munter hin und her zwischen Emily und Frau Gretel. Es ging darum, wieso man Selbstbewusstsein einfach faken sollte und wie es sich anfühlt, Last-Minute-Rückzieher im Job zu machen, auch wenn die richtig teuer werden. Emily hat mir erzählt, wie es war, mitten in der Corona-Pandemie zu Hause auszuziehen und ein neues Leben zu starten und wie sie sich Hilfe gesucht hat, um aus einer Drogenabhängigkeit rauszukommen. Und ich merke gerade selbst, das klingt jetzt alles nach ganz schön schweren Themen, aber eigentlich war es eine sehr unterhaltsame Begegnung, weil Emily selbst kleinste Alltagserlebnisse in richtig gute Storys verwandeln kann. Also, hier kommt eine gute Stunde mit Emily Gretel.
Ja, herzlich willkommen,
Emily. Hallo.
Ich habe heute Morgen,
ja.
Nee, gestern Abend schon, aber heute Morgen habe ich es realisiert. Gestern Abend habe ich vorm Spiegel gestanden und mich massiv geärgert, weil ich hier, pass auf, guck hier, ich habe so einen Megapickel
an der Lippe.
Ich schwöre, nicht ein, also... Null gesehen und das, ja, finde ich, beschreibt es perfekt, weil man denkt selber immer...
Ja, die spannen dann so und so,
ja,
und dann habe ich gestern Abend versucht, den wegzukriegen und heute Morgen war er wieder da und ich dachte so, nee, vielleicht soll es genau heute so sein.
Bei mir oder was?
Ja, genau heute bei dir.
Von dir habe ich den Pickel schon gekriegt.
Nein,
was soll das jetzt sein?
Aber das Thema...
Wenn Emily kommt, wenn Frau Gretel kommt, dann kann der Pickel auch einfach mal da.
Genau.
Die, naja, wurden vorhin auch schon ganz viele,
genau,
in der Maske abgedeckt.
Ja, siehst du, dir wurden sie abgedeckt. Ja. Und ich habe dann immer gesagt, nee, deck den mal nicht ab, dann zeige ich ihr den nochmal.
Mach ihn noch röter.
Ja, genau. Nee, das will ich nicht. Nee, der war so. Egal, ich will ihn jetzt nicht noch beschreiben. Aber ich habe dann heute Morgen wirklich gedacht, nee, du bist ja jemand, die wirklich ihre Pickel mit unter in die Kamera, mhm, hält. Und dann kann ich das auch machen. Und muss,
ja, natürlich. Ist ja auch normal. Also... Jeder hat ja, ja Pickel, oder nicht?
Ja, wirklich. Ja. Das, aber genau, ich habe mich halt sofort dabei ertappt, hä, warum habe ich jetzt schon wieder diesen, mhm, Reflex, dass der weg sein muss, wenn, mhm, wir hier aufzeichnen und so weiter. Mhm. Und dann habe ich mich gefragt, wie ist das eigentlich, wenn dich jetzt jemand neu entdeckt, zum Beispiel auf, ja, Social Media, die kriegen irgendwie Videos von dir ausgespielt oder jemand checkt dein Profil. Was möchtest du gerne, was so der erste Eindruck ist? Was soll,
boah,
von dir hängen bleiben bei den Leuten?
Boah, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe witzigerweise gestern einen Reel auf Instagram gesehen, wo auch so ein Mädchen irgendwie, wo so eine Frau irgendwie ihre ganzen Outfits von der Woche so gezeigt, mhm, hat. Und sie hat so gesagt, wieso muss man einen Style finden, wenn man sich jeden Tag neu erfinden kann? Und sie hat wirklich so ganz viele verschiedene, also mal irgendwie so sehr Street-Style-mäßig, dann sehr elegant, irgendwie mit High Heels und bla. Und ich finde... dass die Leute, wenn die das erste Mal so auf mein Profil kommen, vielleicht einfach sich denken, ey, geil, man kann so sein, wie man ist. Und, mhm, man kann auch einfach irgendwie so, ja, sich auch irgendwie immer wieder neu erfinden. Also ich meine, es wäre bei mir auch so, also mal gucke ich irgendwie in die Kamera und sehe aus wie überfahren. Also wirklich gestern bin ich aus Barcelona zurückgeflogen, weil ich im Urlaub war. Es ist kein echter Tan, sondern es ist natürlich alles fake. Also falls ihr euch fragt, oh, die hat aber einen schönen
Sommerblow.
Nein, das ist Spray-Tan. Und da bin ich nach Hause gefahren und dann lag ich auch auf der Couch, habe auch eine Story gemacht und ich sah wirklich schrecklich aus. Also, mhm, schrecklich. Und jetzt sitze ich ja auch hier. Gut, ich war auch eine Stunde in der Maske. Aber ja, das ist einfach irgendwie, dass alles gezeigt wird, vielleicht so ein bisschen. Und eben nicht nur das, was wir ja auch aus dieser Medienwelt kennen. So, es muss alles immer perfekt sein und du musst in eine 34 reinpassen und ein Pickel, oh Gott, ein Pickel darfst du auf gar keinen Fall haben. Und Popeln, nee, Popeln tut niemand von uns. Also ich popel. So, ich find's auch super.
Nee, Leute, ich habe schon wieder einen Popel. Das kann ja wohl nicht wahr sein.
Falls ihr dachtet, eure Tasche ist eklig, ich habe gerade einen zerquetschten Camembert in meiner Tasche gefunden.
In dieser Klokabine, Leute. Und ich habe mir, weil ich diesen verfickten Gürtel nicht aufbekommen habe, in die Hose gepisst. Ich habe mir straight up die ersten 250 Milliliter in die Hose gepisst. Ich hatte Stiefel an. Mir sind meine Stiefel... Oh Gott, ich konnte. Mir sind meine Stiefel vollgelaufen, ja.
Oh, ein alter Kaugummi.
Tatsächlich kaue ich sowas auch dann einfach weiter. Ja, ich bin ein Schwein. Ich weiß, ihr müsst es mir nicht sagen.
Ich habe natürlich auch nochmal gescrollt und bin so in deine ganz alten Posts gegangen und so. Und ich glaube, eins der ersten Videos, die ich gefunden habe von dir, die du, ich glaube, auf TikTok gepostet hast, da liegst du mit deiner Mutter auf dem Sofa.
Und, ja. Oh mein Gott, du warst ja so
ich
weit
war
unten.
Ja,
oh,
wir haben einiges
krass. Okay, ich weiß genau, welches Video, wo sie so Wichser
zeigt. Genau, sie,
ne?
Also ja. Sie, als sie mitbekommt, dass du sie filmst, zeigt sie dir einfach so einen Mittelfinger in die Kamera. Ja. Was hat sie gesagt, als du ihr erklärt hast, dass das jetzt dein Beruf wird?
Die findet es mega geil und will es auch machen.
Ja, wirklich?
Ich sag manchmal zu meiner Mutter so, ja, Mama, also so schwierig wird das nicht sein, dich als dich irgendwie auch hochzuziehen so. Nee, die findet das super. Und die sagt auch immer, dass es ja auch voll cool ist, auch gerade, dass wenn Frauen irgendwie das machen, was ich ja vielleicht auch mache, so mit diesem, hey, ich gebe irgendwie einen Fick da drauf, was, weiß ich nicht, Stereotype sind oder wie man sich zu geben hat oder wie auch immer. Aber nee, meine Mom ist sehr, ganz stolz.
Und checkt sie das Internet oder musst du ihr regelmäßig Trends erklären oder so?
Meine Mutter checkt es voll. Meine Mutter kommentiert auch jedes Video. Die kommentiert immer, im Podcast kommentiert die alles. Also wirklich, eine Zeit lang hat sie auch so Sachen aus meiner Kindheit dann plötzlich so in so einen viel zu langen Kommentar geschrieben und ich war so, ja, okay, Mama, das kannst du jetzt vielleicht lassen. aber nee, die blickt das total. Mhm. Die blickt das, ja.
Du hast in einem Interview mit dem Sleek Mac mal gesagt, jetzt zitiere ich Frau Gretel.
Okay, du warst ja wirklich richtig drin.
Das ist
mein Job.
Ja, Frau Gretel ist eine überspitzte Personifikation von mir selbst. Emily würde vielleicht auf 60% fahren und Frau Gretel vielleicht auf 110.
Ja.
Was kommt denn für Frau Gretel dazu, was sie zu so einer 110% Person?
Ich glaube, das ist natürlich schon auch irgendwo, also... Was heißt eine Kunstfigur? Das ist auch, das ist es nicht. Also ich bin ja keine Kunstfigur, sondern das bin ja schon ich. Aber ich glaube, Frau Gretel gibt Emily sozusagen die Plattform, auf diese 110% fahren zu können. Weißt du, was ich meine? Also, dass ich auch so bin, okay, und jetzt gebe ich mit Absicht einen Fick drauf. Und jetzt mache ich es mit Absicht nochmal so und so. Und jetzt provoziere ich mit Absicht nochmal ein bisschen mehr. Und ich glaube, die gibt mir so ein bisschen Freiheit.
Ja. Ja, genau, diese Freiheit, ich glaube, das ist, was viele Leute dann auch so fasziniert, wenn sie auf deinem Profil landen. Also das ist dann diese Frau, die sich zum Teil bewusst unvorteilhaft filmt, die über, keine Ahnung, Körperflüssigkeiten redet, über Furzen, deine Brustbehaarung. Man hat ja den Eindruck, Frau Gretel schämt sich für gar nichts.
Ja.
Wie viel von diesem Selbstbewusstsein ist aber Fassade oder diese Rolle?
Nee, das ist schon echt. Ja. Doch, also glaube ich schon. Also was heißt glaube ich, dass... Das hat mir aber vielleicht auch ein bisschen die Zeit gegeben. Mhm. Also ich finde auch gerade Selbstbewusstsein und sowas. Ich habe mir witzigerweise vorhin zum Beispiel nochmal die Folge mit Mirella angehört.
Meine
die
jetzt auch hier.
Sehr lustig war. Ja. Also wirklich Mirella auch super Frau. Und die redet ja auch so ein bisschen über Selbstbewusstsein. Und ich finde auch, dass Selbstbewusstsein, also mit 15 war ich noch nicht mal im Ansatz so selbstbewusst, wie ich das jetzt natürlich bin. Und ich finde, da wächst man irgendwo schon ein bisschen auch rein. Aber für alle Leute, die vielleicht auch, also ich werde auch ganz oft gefragt, ja okay, und wie wird man denn so selbstbewusst und wie kann man denn und bla 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 bla. Es einfach machen. Also es hört sich so blöd an, aber selbst wenn du dir denkst, oh scheiße und kann ich das jetzt und wie auch immer, mach's doch einfach. Mhm. Also was soll denn passieren im Endeffekt? Dann redest du halt darüber und dann findet halt irgendjemand nicht cool oder irgendjemand kacke oder wie auch immer, aber ist doch scheißegal am Ende des Tages.
Ja, ich glaube, das fällt aber ja gar nicht so vielen Leuten leicht. Ich stelle mir auch vor, dass deine Art
Fake it till you make it.
Ja, genau. Hattest du das schon immer oder hast du dir das an irgendeinem Punkt vorgenommen? Weil wenn dann, ich kann mir vorstellen, dass es auch so viele Hate-Kommentare provozieren muss oder Leute, die es einfach nicht verstehen oder die irgendwie das eklig finden oder vulgär oder was auch immer.
Tatsächlich ist das mit so Hate und so, werde ich oft gefragt, ob ich viel mit Hate zu tun habe und eigentlich gar nicht. Also ich habe wirklich, natürlich gibt es immer wieder irgendwelche Spezialos, die sagen, Frauen dürfen über sowas nicht reden oder ne, keine Ahnung was oder wieso zeigst du dich so und boah, das ist ja sowas von ekelhaft. Ja, wenn ich mein Brot halt irgendwie eine Woche in meinem teuren Le Creuset-Topf vergesse und ich komme nach Hause aus dem Urlaub und das hat halt komplett Haare und schimmelt, dann ist es halt so. Also weißt du, und es kennt ja auch irgendwo jeder, aber ja, ich finde, das kann man alles irgendwo so ein bisschen faken auch. Mhm. Also sich Selbstbewusstsein einfach faken, ja.
Und im besten Fall wird es ja auch belohnt, dann ist das bei dir
dann
eher
ist man
der
reich
Fall,
und berühmt.
Ja. Ja, oder man kriegt dann Zuspruch, weil Leute sagen, krass, niemand ist so real wie du. Ja. Das, ne, ich habe mir vorgestellt, ah ja, die einen provoziert es vermutlich und die anderen sind ganz dankbar, dass jemand mal sich so...
Ja,
darstellt.
Aber es sind ja auch sehr viele Frauen, die mir folgen und die, also ich glaube, boah, 80% oder so, also sehr, sehr stark sozusagen Frauen dominiert, was ich auch super finde. Und ich glaube, gerade die, und ich meine, ich bin ja auch in einer Generation aufgewachsen, wo gerade YouTube und Instagram, das kam ja so alles peu à peu. Also ich bin ja schon sehr, also mit 13, keine Ahnung, dann gab es Dagi B und Bibis Beauty Palace, bla bla bla. Und da gab es das ja gar nicht. Mhm. Also dieses Unperfekte vielleicht auch. Ja. Und deswegen gerade Mädels, die mir irgendwie folgen, die vielleicht 16, 17, 18 sind, wo alles noch so am Anfang ist, wo du dich voll finden musst, irgendwie, okay, wer bin ich eigentlich? Was finde ich cool? Was finde ich scheiße? Wenn die dann vielleicht auch so, ja, mich als Vorbild, ohne dass es jetzt zu narzisstisch klingt, sehen, ist ja toll.
Ich habe das Wort Vorbild mir auch aufgeschrieben, weil mir aufgefallen ist, es gab irgendwie mehrere Stellen, wo ich dich gesehen habe oder wo du gesagt hast, oh Mist, Vorbildfunktion und dann hast du aber trotzdem gemacht, was eigentlich nicht der Vorbildfunktion entsprochen hätte. Also du hast es quasi, es war dir bewusst, Mist, ich habe auf einmal sowas wie eine Vorbildfunktion, aber du handelst trotzdem dagegen.
Ja, ja, also ich meine, Vorbilder sind ja auch so ein, also trotzdem bin ich ja immer noch ein Mensch. Also weißt du, und gerade auch auf Social Media wird das ja ganz arg oft, also wie oft sehen mich auch irgendwelche Leute auf der Straße und sind so, oh mein Gott, du bist echt. Mhm. Wie krass. Und ich kenne das selber von mir natürlich auch, dass als ich, keine Ahnung, früher irgendwie dann, wen habe ich mal gesehen, was weiß ich, Culture Candela oder so. Und ich war so, oh mein Gott, die sind einfach echt so. Das vergisst man ja auch ganz arg schnell, wenn man halt immer nur jemanden durch einen Screen sozusagen sieht. Aber natürlich mache ich auch irgendwelche Sachen, die jetzt vielleicht nicht so mega geil sind. Oder, keine Ahnung, ich glaube, ich habe mit 11 das erste Mal eine Zigarette geraucht oder so. Also ist das jetzt so geil? Nee, aber es ist halt menschlich. Also checkst du?
Mhm.
So,
ja, check
und,
ich habe in meinem Leben noch nie geraucht, aber gut.
Deswegen, ich glaube, man darf dann auch wiederum nicht ein falsches Bild vermitteln, dass alles super perfekt ist und dass ich alles super richtig mache und keine Ahnung was, weil das ist ja nicht so.
Mhm.
Also ich glaube, das Wichtigste, was mir persönlich am wichtigsten ist, ist wirklich einfach so den Leuten zu zeigen, hey, es ist voll okay, so zu sein, wie du bist, vielleicht auch ein bisschen.
Und gibt es trotzdem was, das, weil wir es eben hatten von der so 110% Version, was dann bei der 60% Emily wegfällt, wenn du öffentlich bist, also wenn du jetzt ein Video aufnimmst oder so, ist dann, gibt es Sachen, die du von Emily eher runterfährst oder vielleicht auch nicht zeigen willst?
Also ich glaube, oft, wenn ich so Interviews und so führe und auch mal so ein bisschen länger mit jemandem rede, dann sind schon auch viele so, ah, okay, krass, so ein bisschen so tiefgründiger und so. Ich finde es immer ganz cool zu sagen, es gibt persönliche Dinge über mich, die ganz, ganz viele Leute wissen, aber es gibt auch private Dinge, die eigentlich fast gar niemand weiß. Und ich finde es auch richtig nice, dass ich mir von Anfang an so dieses Emily und Frau Gretel so ein bisschen aufgebaut habe, weil ich mich dadurch auch in Emily wieder voll zurückziehen kann. Mhm. Weißt du? Also wenn ich dann irgendwie keinen Bock habe, dann bin ich auch voll, weiß ich nicht, voll verletzlich oder so. Also es ist ja auch nicht so, dass ich irgendwie die ganze Zeit durch meine Wohnung laufe und irgendwie mir auf die Brust trommel. So. Und, weißt du? Und so bin so, boah, ich bin die Allergeilste von dir. Das ist ja nicht so. Also ich habe ja auch meine Insecurities und keine Ahnung was. Aber ich versuche schon, dass Frau Gretel das vielleicht nicht so hat.
Weil?
Weil ich nicht will, dass das vielleicht auch, also weil ich nicht will, dass das übertragen wird auf dann die Leute, die mich irgendwie schauen, junge Mädels, die mich irgendwie angucken oder so. Und ich habe aber zum Beispiel auch erzählt, dass ich mir schon Botox irgendwie gespritzt habe oder sowas, ne? Aber trotzdem finde ich es wichtig, dass ich da diese Vorbildfunktion vielleicht auch irgendwo ein bisschen mehr wieder in den Vordergrund bringe, weißt du? Und sage, okay, und dann filme ich mich jetzt mit Absicht von unten, weil man da mein Doppelkinn sieht. Weil Mädels sollen nicht das Gefühl haben, scheiße, ich habe ein Doppelkinn, das ist voll die krasse Insecurity. Ja. Aber eine Emily hat auch eine Insecurity, was das betrifft, weißt du?
Ja, ich verstehe. Also wenn, so nach dem Motto, wenn du dich für was entscheidest oder wenn du was machst, dann zeigst du es auch alles und verbindest es nicht mit irgendwie einem Zweifel oder einer Unsicherheit, sondern sagst, dann gehe ich auch voll rein.
Ja, voll, 100%. War ich schon immer so.
Ja.
Also immer ganz oder gar nicht. So 100% irgendwie, keine Ahnung, sehr, sehr ehrgeizig auch schon immer gewesen so. Außer jetzt in Mathe und so im Scheiß, da hatte ich gar keinen Bock drauf. Aber ja, nee, also da bin ich schon, da gebe ich dann schon, da habe ich einen Bleifuß.
Wann hast du zuletzt einen Rückzieher gemacht?
Boah, krass. Wann habe ich zuletzt einen Rückzieher gemacht? Tatsächlich kann ich leider noch nicht so viel drüber reden. Aber ich habe heute Morgen einen Rückzieher gemacht. Ja, heute Morgen habe ich mich für eine, quasi gegen eine Sache entschieden. Also du meinst jetzt wahrscheinlich auf beruflicher Ebene.
Alles.
So, ja?
Wenn du sagst, sonst normalerweise entscheide ich mich und gehe voll rein, dann...
Nee, also es gibt schon auch Sachen, die wo ich mich dann sehr bewusst sozusagen damit auseinandersetze eigentlich auch und es mich dann auch aufregt, wenn mir dann im Nachhinein irgendwas auffällt zum Beispiel, wo ich so bin, scheiße, wieso, also weil ich eben jemand bin, okay, und jetzt gehen wir volle Lotte rein und dann sitzt du irgendwie kurz vor so einer Deadline, schreckliches Wort, aber gibt's leider, und du bist so, fuck, das habe ich jetzt gerade gar nicht mehr bedacht. Und dann mache ich schon, ich bin schon auch unsicher. Also ich brauche schon auch gerade viel von irgendwie meinem Management und so, ne? Also meine Managerin ist auch eine, schon würde ich sagen, Freundin von mir so. Leonie, liebe Grüße, Ehrenfrau. Und so viele Leute in meinem Umfeld, in meinem nahen Umfeld, die frage ich schon auch nach so, okay, wie findest du das und findest du das okay und, ne, weil man ja auch, also weil ich auch absolut niemanden irgendwie auch so auf den Schlips oder sowas treten will, weißt du, und weil man ja schon, oder weil ich auch schon auf der anderen Seite dann wieder sehr viel richtig machen will, weißt du, also es ist irgendwie, ja, jetzt gerade, wo ich so darüber nachdenke, bin ich da schon auch ein bisschen perfektionistisch, diese Rolle vielleicht auch, obwohl es ist ja auch keine Rolle, aber ja, so aufrecht zu erhalten alles. Ne?
Ey, aber das heißt, heute Morgen hast du was abgesagt, was eigentlich längst eingetütet war?
Ja, oder? Also wirklich, und es war, also es hätte heute angefangen.
Okay.
Ja, also es war kein Format oder so, aber das war wirklich dann auch nochmal kurz vor knapp, dass ich, also ich habe nochmal was Kleines geändert mäßig, aber da habe ich dann gesagt, nee, okay, meine ich.
Und anders. Es gibt, ehrlich gesagt, es gibt eine Situation, es fällt mir jetzt gerade ein, wo du das schon mal gemacht hast. Wir wären mal fast in einem Projekt zusammen gelandet.
Ehrlich?
Ja.
Was für eins?
Wenn ich das jetzt sage, müssen wir es piepen, weil ich möchte nicht, dass jetzt irgendwie... Ja. Es gab mal so eine Doku im...
Ja.
Okay, und jetzt, ich würde gerne drüber sprechen, ohne dass man es nachverfolgen kann. Aber ich fand es damals interessant. Also wir hätten nicht zusammen was gemacht, aber du solltest in dem gleichen Projekt drin sein.
Ja.
Und es hatte auch was mit Drehen zu tun. Und
Scheiße, das spricht ja jetzt gar nicht für mich.
Nee, pass auf, weiß ich nicht. Du kannst mir das gleich erzählen, weil ich...
Warte, ich muss mich mal kurz nochmal daran zurückerinnern. Wann war
ich
das?
Ich sag dir, was ich erzählt bekommen habe. Aber mir wurde erzählt, also es war alles von langer Hand geplant. Bei sowas werden dann ja auch Verträge mit uns gemacht und so weiter. Ihr hattet schon, ich glaube, fast einen ganzen Tag gedreht und dann sollte es noch
Wir haben noch gar nicht gedreht.
Ah, okay. Sicher?
Nee, ja, 100%.
Ja, auf jeden Fall, weil dann war alles eingerichtet und so weiter und es sollte so ein Interview geben und dann hast du gesagt, nee, mach ich nicht. Und hast dich rausgezogen und dann haben, glaube ich, die Leute da dir gesagt, naja, aber es gibt einen Vertrag und das ist jetzt hier alles teuer. Es ist ja schon alles da und aufgebaut.
Zahle ich.
Hast du, genau, und dann hast du gesagt, ja, zahle ich, muss ich eine Kooperation für machen, geht schon klar. So,
Das sollst du gesagt haben.
Und da habe ich, das interessiert mich jetzt. War das damals für dich?
Ich glaube, das sind dann Sachen, wo meine Werte, also ich meine, du kennst es ja selber schon auch. Man ist in einer Agentur oder man ist in einem Management und mir wurde die Sache damals auch ein bisschen anders verkauft. Also da ging es ja auch gerade viel um, du weißt schon was. und plötzlich ging es dann aber auch irgendwie um die Krankheitsbilder, die dadurch irgendwie entstanden sind und bla bla bla. Und dann war ich halt so, ja, nee, irgendwie will ich jetzt hier auch niemandem, also das auch niemandem absprechen. Und ja, das ist auf jeden Fall, also es ist jetzt auch für die Zuhörenden total beschissen, weil die gar nicht wissen, um was es geht. Aber das sind dann so Sachen, wo ich so bin, ey, nee, ganz ehrlich, ich will irgendwie auch für bestimmte Werte stehen. Und so, ich bin, keine Ahnung, ich bin eine privilegierte, vielleicht ist es dann auch sehr weit hergeholt, aber ich bin eine sehr privilegierte Person in dem Sinne, ne? Und muss ich mich dann da hinsetzen und das irgendjemand anderem absprechen? Weißt du, was ich meine? Mhm. Finde ich dann auch wiederum schwierig. Und vor allen Dingen, es ging ja dann schon auch alles in eine sehr journalistische Richtung, finde ich. Und da war ich so, ey, yo, Leute, ich erzähle im Internet, dass ich fettige Haare habe. Wieso muss ich mich plötzlich dazu äußern? Weißt du, was ich meine? Aber ja, stimmt. Ja, ja, witzig.
Ja, also ich fand,
denke ich manchmal noch dran.
Als ich das damals, also ich war daran dann noch beteiligt und als ich das erzählt bekommen habe, ich gedacht, okay,
dumme Sau.
Ich wusste nicht so richtig, was ich denken soll. Wir haben uns ja, wir treffen uns heute zum ersten Mal. Aber ich habe gedacht, wow, das hätte ich mich nicht getraut, am letzten Tag, wenn schon alle um mich rumstehen oder an dem Tag, wenn alle um mich rumstehen, mich noch rauszuziehen. Und habe mich gefragt, ob du dich in der Situation eher schwach oder stark gefühlt hast.
Stark. Weil ich so war so, ey, ganz ehrlich, am Ende des Tages, die Sachen, die ich machen will, will ich auch gut machen. Also ich finde es ganz, 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 ganz schlimm in Anführungszeichen, also nein, schlimm ist ein sehr starkes Wort, aber irgendwie auch nervig auf eine Art, wenn ich das Gefühl habe, jemand versucht, sich in ein Themenfeld zu drücken, was er eigentlich gar nicht kann. Mhm. Also weißt du, wenn ich jetzt anfangen würde, mich vor die Kamera zu setzen und zu sagen, so Leute, also das mit dem Turmspringen, ne, das funktioniert ja so, eine doppelte Schraube, die machst du, und ich habe gar keine Ahnung, weil ich noch nie irgendwie, also es war jetzt ein bescheuertes Beispiel, aber du verstehst, was ich meine. Und ich finde, ab dem Moment, und das ist so ein bisschen so eine Regel von mir, wenn ich mich mit einem Thema nicht wirklich gut sozusagen auskenne, dann muss ich mich auch nicht in eine Talkshow setzen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also, weil, was vermittle ich dann? Dann erzähle ich irgendeinen Quatsch oder irgendwelche Missinformationen oder habe es nicht richtig irgendwie betrachtet oder sonst irgendwas. Und das, was ich gut kann, ist vielleicht auch irgendwo einfach was anderes. Und das ist irgendwie Quatsch zu erzählen und lustig zu sein und die Leute irgendwie vielleicht zu entertainen, weißt du? Mhm. Und deswegen, ich finde es ganz wichtig, dass man auch für sich einsteht und dass
aber
man auch
du, dabei in Kauf nimmt, andere vor den Kopf zu stoßen, ne? Oder
ja,
zu
das
verprellen.
Ist dann aber halt so. Also ich meine, das ist ja auch irgendwo part of the business. Also natürlich gibt, natürlich saß ich auch nicht da und dachte mir so, boah geil, die werden mich todes feiern. Also ich gehe jetzt nach Hause und dann denken die sich alle, Mensch, war die toll. Aber am Ende des Tages habe ich das dann auch für mich entschieden. Weißt du? Mhm. Und am Ende wäre ich dann vielleicht da gesessen und es wäre total beschissen geworden. Dann wäre es auch nicht cool gewesen. Aber ey, das ist 1,5 Jahre her und ich hoffe, die sind mir nicht mehr böse. Und wenn ihr das hört, sorry Jungs.
Und Girls.
Und Girls.
Ich habe auch immer Entweder-Oder-Fragen dabei in
ja,
diesem
geil.
Podcast.
Sehr gut.
Du musst dich entscheiden.
Okay.
Sticker sammeln oder direkt irgendwo hinkleben?
Und sofort irgendwo hinkleben. Sticker sammeln finde ich auch ein bisschen gruselig irgendwie.
Als Kind habe ich immer alle Sticker gesammelt, weil ich dachte, nee, ich muss noch warten, bis der beste Moment kommt.
Gut, als Kind
check
ich, aber jetzt so denke ich mir so, draufhauen. Ja. Also egal, wo ich bin, einfach draufkleben.
Kika oder Super RTL?
Kika, 100%. Ich durfte kein Super RTL-Gefühl schauen, also habe ich heimlich gemacht. Kennst du es noch früher, als wenn man, also meine Mutter hat sehr viel gearbeitet und meine Schwester und ich waren oft alleine zu Hause und dann haben wir natürlich geglotzt. Mhm. Also ich konnte auch eine Zeit lang, da war ich dann aber schon älter, auch echt gefühlt das RTL-2-Programm auswendig. Ich war jeden Mittwoch bei meiner Oma und habe immer RTL 2 geschaut, wirklich wie eine Gestörte. Und wenn meine Schwester und ich mittags Fernsehen geguckt haben und meine Mutter, und wir gehört haben, dass meine Mutter kommt mit dem Auto, weil es hatte so einen ganz bestimmten Sound, das Auto, haben wir immer den Fernseher mit Kühlpads gekühlt.
Wow.
Weil sie hat sich dann
das
immer so hinten drauf gestellt, also hinten drauf an den Fernseher gestellt, hat so drauf gegessen, hat geschrien, wirklich, habt ihr geglotzt? Und wir so, ja.
Vor allem RTL 2 mittags, also als wir sind ein paar Jahre auseinander,
aber
ich bin 1990 geboren, 35.
Okay, ja, nee, ich bin 2001.
Oh Gott, wenn das hier rauskommt, bin ich vielleicht schon 36. Ich glaub,
ist doch egal. Ich will kein Altersshaming
mehr
machen.
Aber da lief mittags immer Sailor Moon.
Oh, geil. Mmh. Oh, toll.
Ja, aber immer genau dann, wenn wir zu Mittag gegessen haben. Und das war, also das war ist so meine Pubertät in a nutshell, ist, dass ich sauer war, weil ich nicht Sailor Moon
check
gucken
ich.
Durfte.
Check ich, aber nicht, war ein Kika-Kind.
Ja.
Ja.
Gut. Sixten oder Ikimel?
Boah. Boah, nee, ich muss schon mit Iki gehen. Ja.
Salami-Sticks oder Veggie-Wurst?
Man muss ja entweder oder, ne?
Ja, du kannst von mir aus, also ich
als
würde
Vorbildfunktion würde ich jetzt sagen Veggie-Wurst. Als Emily vielleicht was anderes, aber das liegt jetzt im Ohr des Zuhörenden.
Ich finde es auch geil, wie oft du dir rausnimmst, einfach schnell die Rollen zu switchen. So.
Auch ein bisschen bescheuert, ne?
Jede Antwort kommt von einer anderen Person. TikTok oder Podcast?
Boah, inzwischen Podcast. Safe. Doch, ja.
Anpassen oder anders sein?
Anders sein. Voll langweilig anzupassen.
Später, wann hattest du das letzte Mal so das Gefühl, oh, hier passe ich mich lieber ein bisschen an?
Naja, ich meine, man passt sich ja irgendwo auf eine Art und Weise, passt du dich ja auch immer ein bisschen deinem Umfeld an. Also es, meiner Meinung nach geht das ja auch gar nicht so. Also wenn ich jetzt irgendwie in einen Raum komme und da sitzen nur BWL-Studenten, obwohl, nee, da kann ich mich gar nicht anpassen, weil ich überhaupt keinen Plan habe von dem, was sie labern. Aber ich meine, so ein bisschen anpassen tut man sich ja irgendwo trotzdem immer. Aber ich merke, dass selbst wenn meine angepasste, in Anführungszeichen, Version die Leute zum Beispiel nervt, dann passe ich mich gar nicht mehr an. Mhm. Dann gehe ich richtig rein. Und dann sage ich so, und jetzt kickt er meinen Mittelfinger, wie meine Mutter euch gezeigt hat. Und dann geht's richtig los. Ja.
Hast du denn, wenn du jetzt, weil du gerade die BWL-Studenten genannt hast, ich bin heute hier, wir sind in Hamburg, ich bin zum Studio gelaufen und da kamen mir auch so ein paar Leute entgegen, wo man sagen würde, ja, so ein BWL-Justus, ne? So dieses Klischee oder Meme. Wenn du so jemandem auf der Straße entgegenkommst, merkst du, dass du sofort urteilst oder denkst du, nö, Justus, good for you? Oder dass du die Leute so in Schubladen steckst?
Naja, ich glaube, um ehrlich zu sein, leider Gottes, passiert das ja auch oft automatisch. Also, dass man irgendwie in Schubladen steckt, so. Aber ich finde trotzdem, auch da kann man sich dann immer, selbst wenn der erste Gedanke kommt, sich ja auch aktiv nochmal dagegen entscheiden. Also, weißt du, dass man sich auch selber ein bisschen hinterfragt und sagt, ja, okay, mein Gott, dann hat der jetzt halt ein Hemd an und irgendwie läuft mit seiner Aktentasche in die Uni. Aber vielleicht ist es trotzdem ein total cooler Typ. Keine Ahnung, kenn den ja nicht. Ja. Aber... ja, ich glaube, dadurch, dass ich viele Freunde von mir auch habe, die sehr, also die alle studieren und sehr einen sehr akademischen Weg gehen, versuche ich da nicht allzu sehr zu judgen. Das klappt mal besser und mal schlechter, sagen wir es so.
Wann bist du mal so richtig überrascht worden von jemandem, den du schon gejudged hattest?
Tatsächlich passt mir das auch leider ein bisschen öfter. Also, dass ich dann auch so bin, okay, krass, irgendwie hatte ich ein anderes Bild von dir. Und ich meine, sagen mir auch ganz oft Leute, boah, ich dachte am Anfang, du bist voll arrogant. Das ist ja so dieser typische Satz, den man auch irgendwie mal hört. Aber ja, ein guter Freund von mir studiert Medizin und dann kamen die mir wirklich alle in Leinenhosen und Bootsschuhen entgegen. Und ich war so, ach du Scheiße. Und die waren dann aber doch alle relativ nett. Dachte so, okay, gut, mit euch kann ich auch mal einen Witz machen und ich kann euch auch irgendwie ein bisschen darüber lachen, dass ihr gerade eine Leinenhose anhabt für wahrscheinlich 200 Euro.
Ich habe noch mehr Entweder-Oder-Fragen.
Ja, sehr gerne.
Algorithmus verstehen oder Algorithmus vergessen?
Vergessen? Du wirst verrückt, wenn du das versuchst zu verstehen. Also wirklich, wenn irgendjemand, es gibt auch immer wieder auf TikTok oder auch auf Insta so, das wurde wieder bei dem Algorithmus geändert. Und ich bin so, Bro, sorry, aber entweder ein Video ist gut oder ist halt scheiße. Also und ja, es gibt auch, also natürlich jede Person, die irgendwie, glaube ich, in dieser Medienwelt arbeitet, es gibt mal Phasen, da ist es derbe geil und du bist so, boah krass, Alter, meine Views oder irgendwie die Sachen, die ich mache, gehen übelst ab, so die Leute feiern's Todes und dann sind aber 3 Monate später hast du auch mal wieder eine Phase, wo du bist, ist meine Karriere vorbei, weißt du? Und deswegen, ich glaube, du machst dich nur verrückt, wenn du versuchst, das krampfhaft zu verstehen. Mhm. Ja.
Was wäre dein Ehrenamt Rettungssanitäterin oder Telefonseelsorgerin?
Boah, gute Frage. Ich glaube, ich könnte Telefonseelsorgerin gut. Ich glaube, ich könnte das gut, den Leuten so ein bisschen Mut machen und so ein bisschen vielleicht auch, also ich liebe es ja auch gerade zum Beispiel in so sehr dunklen Stunden braucht man meiner Meinung nach auch Humor am allermeisten. Mhm. So. Das habe ich irgendwo mal gelesen. War das mal in einer Rede oder so? Hat irgendjemand mal eine Rede gehalten, wo das gesagt wurde? Und das fand ich sehr, sehr treffend, weil mich trägt Humor auch ganz arg viel. Und deswegen, ich glaube, Telefonseelsorge, das könnte ich ganz gut. Doch.
Das heißt, du würdest die Leute dann einfach trotzdem mit
Witzen. Mensch, sei doch einfach nicht mehr traurig. Ja. Geh doch einfach mal eine Runde raus. Mein Gott, ist doch alles nicht so schlimm.
Das wird super, wenn man dich erreicht.
Nee, das würde ich dann, aber einfach so versuchen, irgendwie ein bisschen vielleicht auch das Positive zu sehen, keine Ahnung, in Zeiten, wo es mir auch nicht gut geht oder so, versuche ich mich wirklich auch immer einfach an Ereignissen so lang zu hangeln. Weißt du, also dass ich bin, okay, in einem Monat bin ich da und da und dann bin ich hier und da und dann gehe ich in Urlaub mit meiner Familie und dann passiert das und das, dass man nicht so in dem Tag lebt.
So Licht am Ende des Tunnels mäßig.
Voll. Und das hilft mir echt richtig, richtig doll. Und auch, was auch geil ist, im Urlaub schon den nächsten Trip oder Urlaub oder so zu planen. Also wirklich, dass man ist, hey, okay, und wenn es erst in 3 Monaten ist, aber ich block mir schon mal dieses Wochenende weg oder so.
Nie wieder erkannt werden oder nie wieder ignoriert werden?
Oh! Nie wieder erkannt werden oder nie wieder ignoriert werden. Ich glaube, nie wieder ignoriert werden, sage ich ganz ehrlich, wie es ist. Also erkennen ist schon... Wirst du viel auf der Straße erkannt?
Na, definiere viel.
Also wenn du jetzt so rausgehst, wie oft würdest du im Durchschnitt sagen, wenn du dich jetzt so irgendwie an öffentlichen Orten begibst?
Zweimal die Woche.
Ein, zweimal die Woche?
Ja.
Okay, okay.
Aber immer nett.
Also was ich zum Beispiel richtig unnötig finde, wenn Leute so heimlich Bilder machen,
ja,
da denke ich mir immer so, Bro... Irgendwie nicht cool.
Sprichst du die Leute dann an oder?
Letztes Jahr war ich an meinem Geburtstag, waren wir auf der Alster, war ich mit meinen Freunden auf der Alster. Und dann hat auch ein Mädel so die ganze Zeit Fotos von mir gemacht und ein Kumpel von mir hat einfach die ganze Zeit so dieses Paddel von dem Boot so zwischen ihr Handy sozusagen und mein Gesicht gehalten. Aber es gibt schon auch Momente, wo ich sage so, oder wenn mir Leute zum Beispiel hinterherlaufen und ich irgendwie kurz vor meiner Haustür bin, dann bin ich auch so, ey, yo, ist echt nicht so cool. Mhm. Also wenn du ein Bild machen willst, können wir gerne machen. Ich sag eigentlich fast nie Nein zu einem Bild, aber so mir nachlaufen fühle ich irgendwie jetzt nicht so. Mhm. Ja.
Ist ihnen dann wahrscheinlich ja meistens auch total unangenehm, oder?
Voll, dann denken sie, oh, ja, sorry, wollte ich gar nicht und wir finden dich so cool und so. Und ich check ja auch, das ist ja auch irgendwie weird, man sieht sich die ganze Zeit irgendwie auf dem Screen so und die wissen todesviel über einen. Also ist auch völlig okay, dass man dann irgendwie mal durchdreht, aber ich finde, da gibt es dann schon auch einfach Grenzen.
Ja, vor allem, wenn deine Mutter dann auch noch anfängt, die Storys in die Kommentare zu hauen.
Ich auch so bin, Mama, lass das sofort sein.
Du bist ja in Tübingen aufgewachsen.
Das ist richtig.
Hast eben schon gesagt, eine ältere Schwester,
ja,
und alleinerziehende Mutter. Und mir ist jetzt aufgefallen, dass du immer noch, also wenn du über Tübingen sprichst, ist das so ein ganz herzliches,
ja,
Sprechen über deine Heimat. Was vermisst du heute hier in Hamburg am meisten aus diesem Leben in Tübingen?
Boah, es ist schon krass behütet. Also man fühlt sich schon sehr, ist auch das, was mich am Ende extrem abgefuckt hat. Mhm. So. Also ich finde es auch mega, mega wichtig, dass man mal aus dieser ganzen Bubble rauskommt so auch und sich auch ein bisschen so weiterentwickelt und man sieht, okay, hey, warte mal, es gibt aber auch noch das und das und das und das. Aber es ist schon, es ist sorglos. Also man fühlt sich einfach, finde ich, sehr leicht so, ne? Irgendwie dann gibt's ja deine 2, 3 Cafés, dann 3, 4 Restaurants, wo du hingehst irgendwie und dann läufst du da ein bisschen durch die Altstadt und es ist einfach alles sehr entspannt.
Ist es entspannter, weil man so eine Übersicht hat? Es gibt nur die 3 Cafés und
ja,
die 300,
ich glaube schon.
Oder?
Ja. Und ich glaube, weil du auch einfach so ein bisschen abgekapselt bist, so, ne? Also es ist einfach diese einfache Variante zu leben. Auch wenn das gar nicht irgendwie, soll gar nicht jetzt irgendwie ein Vorwurf an die Leute sein, die irgendwie auf dem Dorf leben oder sonst irgendwas, aber du bist natürlich, es ist natürlich alles viel leichter, du siehst nicht so viel Leid oder so, ne? Mhm. Obdachlosigkeit hier in Hamburg irgendwie mega, mega viel. In Tübingen kennst du die alle, weißt du?
Mhm.
Und deswegen, ja, dieses Leichte vermisse ich schon manchmal. Ja, safe.
Und ich habe gerade schon gesagt, du bist mit deiner Mutter und Schwester und ich glaube 2 Hunden aufgewachsen.
Ja.
Wenn es jetzt einen Film über dein Leben gäbe und wir bräuchten eine Szene, die möglichst viel über euch als Familie erzählt, was wäre das?
Es gibt eine Situation, aber das war eher mit meiner Mutter und ich finde, das beschreibt es trotzdem ganz gut, weil meine Schwester würde wahrscheinlich einfach währenddessen irgendwie in ihrem Zimmer sitzen und sich das 14. Mal die Nägel neu lackieren. Mhm. Hat meine Schwester früher wirklich sehr häufig am Tag gemacht. Und das ist, da habe ich gerade angefangen zu rauchen und da war ich vielleicht so 14 oder so. Meine Mutter hat auch geraucht. Und wir hatten so einen ganz langen Flur. Und am Ende von dem Flur war ein Fenster und da war quasi die Terrasse. Also man konnte quasi von diesem Fenster auf die Terrasse schauen. Und meine Mutter ist irgendwie zu meiner Oma oder sowas gefahren und ist gerade aus der Tür raus. Und ich war so, oh, ich habe so einen Schmachter mit 14 vor allen Dingen.
Also sie wusste noch nicht, dass
du
rauchst.
Nee, die wusste noch nicht, dass ich rauche. Und ich habe immer früher ihre Zigarettenstummel fertig geraucht. Also ich habe immer den Aschenbecher so auseinandergepflügt und habe immer geguckt, okay, welche Zigarette hat noch quasi den längsten Stängel sozusagen. Und habe mich wirklich direkt dahingestellt und habe so angefangen, so genüsslich vor diesem Fenster zu rauchen. Noch gar nicht richtig geraucht, vor allen Dingen noch komplett gepafft. Und in dem Moment kommt meine Mom wieder zur Tür rein und hat wieder gebrüllt. Rauchst du? Sag mal, spinnst du? Und mir ist wirklich nur so der Rauch so ganz langsam so entfleucht. Aber sonst, theoretisch gesehen, eigentlich auch die Szene, wo meine Schwester und ich früher ferngeglotzt haben und dann den Fernseher mit Klöpads gekühlt haben. Finde ich jetzt eigentlich auch eine ganz gute Szene.
Warst du eine Teenagerin, die so verschiedene Phasen durchgemacht hat?
Ja, also wenn meine Mutter jetzt hier sitzen würde, würde sie laut lachen. Aber ja, doch, würde ich auf jeden Fall.
Sie würde lachen, weil sie sich an verschiedenste Phasen
genau.
erinnert?
Ja, weil es dann alles einmal gab. Es
Zum
gab
Beispiel?
Alles einmal. Boah, es gab so, Tübingen ist ja auch schon eine sehr reiche Stadt. sehr viele Kids auch irgendwie, die, keine Ahnung, wo die Eltern Firmen haben und so, ne? Und dann gehst du natürlich auf irgendwelche Hauspartys, wo dann riesen Pools sind oder so, womit du gar nicht relaten kannst. Und dann gab es schon auch so eine Phase, wo man sich so gefühlt so in so Old Money angezogen hat. Weißt du, so diese weißen...
Angepasst.
Ja, voll.
Dann, ja, damals
weißen, damals auf jeden Fall. Weiße, enge Jeans, irgendwie Longchamp-Tasche, irgendwie so ein Polo-Pulli und so. Und keine Ahnung, ganz glatte Haare, doll geschminkt, irgendwie so eine Pinroll an den Beinen. Also so hochgekrempelte Hose, irgendwelche, keine Ahnung, Stan Smith oder was waren das damals für Schuhe. Das war so eine krasse Zeit. Dann gab es schon auch so ein bisschen so diese Billie Eilish-Phase bei mir, so ich bin traurig und so. Also, aber dieses, was man auch mit so 16, 17 schon auch irgendwie, ich glaube, es ist eine sehr schwierige Phase für sehr, sehr viele Leute, weil man eben auch in diesen, dieser Modus switcht plötzlich so. Man ist so, hey, okay, warte mal, wer bin ich eigentlich? Und dann hatte ich schon auch ein bisschen so meine alternative Phase, auch dann, als ich nach Hamburg gezogen bin und so, und ja. Gab's alles.
Was würdest du sagen, ist es heute?
Was ist es heute?
Und ist es auch noch eine Phase?
Ich glaube, man ist immer in einer Phase. Mhm. Ich glaube, man ist nie nicht... Irgendwie fände ich es auch schlimm, wenn man nicht mehr in einer Phase ist, oder? Also es ist doch eigentlich auch geil, dass man jeden Tag sagen kann, wie dieses Reel, was ich, von dem ich vorhin erzählt habe, wo man sagt, okay, hey, und heute bin ich das. Also ich glaube, ich will gar nicht so ankommen oder so. Also, ja... Okay, bist du schon angekommen richtig in deinem Leben? Also so in dir so richtig gefestigt, dass du sagst, okay, und das ist jetzt die Eva Schulz und mit 80 bin ich immer noch so?
Nee, das hoffe ich auch nicht. Also da stimme ich dir total zu. Aber ich habe schon das Gefühl, dass mit Mitte 30 so ein paar Fragen irgendwann...
sich klären.
Ja, ich habe gerade überlegt, ob ich das Wort sage, aber vielleicht nicht mal geklärt sind, aber man hat dann so eine Ruhe. Ja, das kann jetzt erstmal 10 Jahre so sein. Mhm. Ich finde halt das, was du sagst, ja eigentlich total wichtig und das hoffe ich auch bei mir, dass man dann trotzdem in 10 Jahren sagt, das stelle ich jetzt aber nochmal in Frage und ich traue mich jetzt nochmal, mich neu zu erfinden. Ja. Und ich glaube, es ist aber schon so ein bisschen so ein Trauen, weil man das ja dann seinem ganzen Umfeld auch...
Ja, aber ich meine, aber ich finde auch gerade da, also ich habe ja vorhin so zu dir so ein bisschen gesagt, so ich höre auf jetzt zu Altersshame, weil ich bin auch jemand, also ich werde jetzt genau in einer Woche 25 tatsächlich und ich habe immer noch auch echt Angst davor, alt zu werden. Also so dieses so, hey, fuck, okay, warte mal, jetzt bin ich 25, in 5 Jahren bin ich 30, vor 5 Jahren war ich 20, what the fuck? Ja. Also das geht dann irgendwie so schnell, 30, dann bist du 40, 50, 60 und dann denke ich mir immer so, hä, aber also wir tun gerade so, als ob es mit 40 dann vorbei ist. Ich meine, da sind ja meistens noch irgendwie 40 Jahre. Wieso kann man sich irgendwie nur in dieser ersten Hälfte des Lebens erfinden oder irgendwelche Phasen durchleben? Und es ist auch todesanstrengend, immer wieder diese Phasen, ne, irgendwo auch zu
oder
haben.
Diese ganzen ungeklärten Fragen. Also so wie viele Leute sagen, mit 40 wird alles viel gelassen.
Weißt du? So. Aber ich finde es trotzdem auch irgendwie schade, dass man, also wenn ich jetzt mit 40 einen Job mache, wo ich sage, boah, gar keinen Bock mehr, dann wechsle ich den Job. Also und dann fange ich auch nochmal zur Not an zu studieren.
Musst du halt können. Also ich habe jetzt in meinem erweiterten Bekanntenkreis jemanden
gehabt,
der
wenn
so
du Kinder
mit Mitte
hast
50
und blablabla,
Job
ja.
verloren hat.
Ja, ja,
und
das
dann
auch find
mal einen neuen. Also da habe ich nochmal gedacht, scheiße, was mache ich eigentlich, wenn ich mit Mitte 50 keinen Job mehr habe? Und dann müssen wir ja noch locker 15, 20 Jahre arbeiten oder so.
Voll.
In what economy sind wir dann und in was für einer Gesellschaft? Und ich glaube, also auch wenn du jetzt so sagst, ah ja, komisch, dass man mit in so jung schon so ein Problem mit dem Altern hat. Was lebt einem denn oder was sagt einem denn die Gesellschaft übers Altern?
Ja, voll.
Also was kriegen wir denn für ein Bild vermittelt?
100%. Und auch zum Beispiel meine Oma, die wird jetzt 89, todesfit. Also baut jetzt auch gerade ein bisschen ab und so, ist ja auch okay mit 89. Also ich meine, dass du dann nicht mehr irgendwie einen Puzzlebaum machen kannst, ist auch relativ logisch. Aber ich habe noch mit der Tennis gespielt, irgendwie, keine Ahnung, die geht wandern, bla 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 bla. Und die hat so krass die lebt so krass ihr Leben, wo ich mir auch so denke, ja okay, aber also mit 35, 40, 50 ist das ja nicht plötzlich einfach vorbei.
Ja.
Und meine Mutter auch. Also ich glaube, da habe ich auch ein sehr, sehr gutes Umfeld oder sehr gute Vorbilder auch. Aber ich finde das ganz schlimm, wenn man das immer so, oder auch zum Beispiel Frauen, die irgendwie, also ich meine auch zum Beispiel mit Kindern oder so, ne, wenn du dann irgendwann mal Kinder hast, ich habe so Angst davor, weil einem das ja auch schnell so ein bisschen suggeriert wird, so, ne, ja, also wenn du Kinder hast, dann gibt es aber auch nur noch deine Kinder. Und ich denke mir so, hey, okay, krass, aber wo bin ich dann? Also bin ich dann einfach weg, so. Und ich meine, wir sind beide, du hast keine Kinder, oder? Wir sind beide irgendwie Frauen auch in dieser Medienwelt. Ich habe da auch letztens mit, ich glaube, mit Salwa drüber geredet. Wir müssen ja auch immer am Start sein. Also wenn wir jetzt ein Jahr lang weg wären oder zwei, wäre wahrscheinlich kurz ein bisschen schwierig, wieder reinzukommen.
Wer weiß, ehrlich gesagt. Also ich war schon mal so fast ein halbes Jahr weg und es ist niemandem aufgefallen.
Ja, okay, krass.
Also doch, den Podcast-Hörern, sorry, denen ist es aufgefallen, weil da war ich weg. Aber danach, ich konnte nahtlos weitermachen.
Okay.
Und das habe ich auch seitdem immer Kolleginnen gesagt. Ich glaube schon, dass das das ist, was uns zum Beispiel diese Plattformen immer so vorgaukeln, ne? Der Algorithmus, oh, du musst jetzt hier jeden Tag posten und so weiter. Aber ehrlich gesagt, wer stellt sich denn noch die Uhr danach und checkt wirklich so, hat Emily jetzt heute schon 3 Stories gepostet oder sowas?
Mm.
Ich glaube schon, dass das noch geht. Ich glaube, dass diese Branche eigentlich sich so ein bisschen langsamer erst realisiert, zum Beispiel, wenn du verschwindest. So, dass Leuten erst später auffällt, huch, ja, ich konsumiere hier die ganze Zeit von 20 verschiedenen Creatoren Sachen und wo ist die eigentlich geblieben?
Also ich war im Sommer auch so einen Monat ungefähr weg oder 3 Wochen, keine Ahnung. Und da wurden schon irgendwelche wilden Theorien aufgestellt, dass ich tot bin und so. Gut, ich meine TikTok und Insta und so, ne, wie du sagst, die Leute haben dich ja ständig vor der Nase so. Aber ich finde das schon, also du musst ja irgendwie immer am Ball bleiben, weil sonst kommt jemand nach, der ist vielleicht noch lustiger und der ist vielleicht noch echter und der ist vielleicht noch jünger oder also, ne, bla 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 bla. Und da habe ich schon Respekt vor. Also so Mutter zu werden in dieser Branche, ich glaube, da brauchst du auch echt ein sehr krasses Umfeld so und musst auch selber als Person, glaube ich, ziemlich gefestigt sein, um das durchziehen zu können.
Mir fällt gerade auf, weil du auch deine Oma erwähnst, das war ja dann auch ein Aufwachsen rein unter Frauen oder war dein Vater Teil deines Alltags?
Nee, also meine Eltern haben sich getrennt, da war ich 4. oder so. Und ich hatte nie wirklich ein Verhältnis oder einen Kontakt zu meinem Vater. Also natürlich, wir kennen uns, ne? Und ich habe den natürlich auch irgendwie ein paar Mal gesehen und so, logisch. Und man war auch irgendwie dann mal zusammen in einem Urlaub und so. Aber es war schon alles, also die harten Sachen oder mich geformt hat definitiv meine Mutter.
Mhm.
Also alles auch drumherum und so, das hat alles meine Mutter gemacht. Und ich war natürlich auch super viel irgendwie bei meiner Oma und so, aber ich bin echt in einem Female Force aufgewachsen.
Mhm.
Also 4 Frauen und irgendwie alle Haut drauf, ne? Und da musst du dir auch ein bisschen deine Ellenbogen hochfahren, in Anführungszeichen. Weil, und das finde ich aber auch richtig schön, meine Mutter auch weiterhin voll ihr Leben gelebt hat. Weißt du? Also dann war ich halt mal mit 12 irgendwie den Abend alleine zu Hause. Mein Gott. Oder dann habe ich, also ich konnte mit 8 mir schon selber Maultaschen machen. So, und ich will selber aber zum Beispiel meine Kinder, auch geil, Maultaschen, voll schwäbisch. Aber ich will selber auch, dass meine Kinder voll selbstbewusst aufwachsen. Also weil das braucht man, glaube ich, auch. Sonst gehst du unter.
Und glaubst du das, also was hat dich selbstbewusst gemacht?
Genau das.
Dieses allein auf dich gestellt sein.
Ja, ich glaube schon. Also ich war ja nie auf mich gestellt. Meine Mom war ja immer da. Die ist halt nicht irgendwie wie andere Mütter um 12 schon zu Hause gewesen, sondern vielleicht halt erst um 5. Und dann war ich halt im Hort. Und dann habe ich halt irgendwelche Sachen selber gemacht. Oder meine Schwester war da. Oder ich war bei irgendwelchen Freunden. Aber zum Beispiel auch, also ich habe Freunde von mir, die kriegen es jetzt noch nicht mal richtig hin, sich einen Arzttermin zu machen.
Mhm.
Also wirklich. Und ich glaube, dann hat auch ganz viel, ne, so Social Anxiety und so, das jetzt mal beiseite gestellt. Aber die das einfach nicht gelernt haben, sich einen Arzttermin zu machen. Wo ich mir so denke, Bro, wir sind fast 25, du musst dir einen Arzttermin selber machen können. Das habe ich mit 12 gemacht, also legit. Und ich glaube, das sind alles Sachen, einfach so ein bisschen in das kalte Becken geworfen zu werden. Und so bin ich aber auch immer noch. Ich denke immer so, ach ja, das kriegt man schon irgendwie alles hin. Ach, geht schon irgendwie alles. Also ich bin immer erstmal, geht schon, wie dass ich sage, nee, chill, mach mal lieber nicht oder so.
Richtig.
Alles wird eine Lösung. Also für alles hat man irgendwie eine Lösung.
Du bist 2001 geboren. Wir haben übrigens am gleichen Tag Geburtstag.
Nein!
Ja, 15.
Hey,
Juli.
Du auch nächste Woche Geburtstag.
Deswegen meinte ich vorhin so, scheiße, wie alt bin ich eigentlich, wenn diese Folge rauskommt? Ja, ja.
Hä?
Ja.
Zwilling!
Eigentlich wollte ich auf das Geburtsjahr hinaus, da sind wir leider ein bisschen auseinander. 2001, das heißt, du hast gerade so Abi gemacht vor der Pandemie, aber dann wolltest du eigentlich reisen und da hat Corona dich komplett ausgebremst.
Ja. Woher weißt denn du das?
Du.
Also, mein Gott.
Recherche 3000. wer das rausgefunden hat, sehen Sie in den Credits.
Aber ja, genau, ich wollte eigentlich reisen gehen. Tatsächlich ganz, Leute, ich weiß. Aber da ist man vielleicht auch wieder in diesem sehr spontanen drin, was ich bin. Ich habe echt, also ich habe gearbeitet nach dem Abi für so 8 Monate oder so. Habe mir erstmal mein bisschen Geld irgendwie zur Seite gelegt und so. Und dann war ich so, okay, hey, warte mal, was mache ich denn jetzt eigentlich? Und dann habe ich mir wirklich, ich glaube, 2 Wochen vorher gedacht, ich kann ja eigentlich nach Australien, das machen alle irgendwie und das scheint relativ easy zu sein mit Visum und bla und Au-pair. Und dann habe ich das gemacht, dann musste ich leider nach 5 Wochen wiederkommen.
Scheiße.
Ja, Mann.
Und dann, also ich hatte diese Corona-Jugend nicht, aber es heißt ja immer, das sei einfach, es war so eine ausgebremste Generation. Da hast du dann zu Hause gesessen und
Däumchen gedreht. Also ich bin ja dann auch nach Hamburg gezogen. Mhm.
In der Pandemie.
Also ich bin 2020 nach Hamburg gezogen. August 2020, krass. Juli 2020, gerade 19. Und wir haben trotzdem auf die Kacke gehauen. Also, oder ich. Ich war auch mit Freunden, wo es eigentlich dann alle nur, man darf nur zu zweit irgendwie sein und so. Ja, wir saßen trotzdem irgendwie zu 6 in der Wohnung.
Vorbildfunktion.
Mhm. Und dann kam auch die Polizei. Und dann haben sich auch ein paar irgendwie unter den Sofas versteckt und so und hinter irgendwelchen Vorhängen und wirklich wie im Film, so hinter so einem Vorhang und die Polizisten haben einen einfach nicht so gefunden. Aber ich meine, also irgendwie musste man ja auch da ein bisschen ausbrechen. Also und keine Ahnung, es ist ein, finde ich persönlich wirklich auch ein schwieriges Thema, weil du, also gerade auch Corona, ja, natürlich hat die Jugend todesdoll darunter gelitten. Also wirklich und auch, ich finde auch jetzt immer noch im Nachhinein, es wurde immer nur quasi auf die anderen Leute so ein bisschen geguckt. Mhm. Es wurde nie darauf geschaut, okay, hey, was ist eigentlich mit der Generation, die irgendwie, keine Ahnung, dumm gesagt, unsere Rente mal zahlt? So, was geht eigentlich bei denen ab? Wie, die können nicht irgendwie studieren? Wie, die sitzen irgendwie, also wirklich Freunde von mir, die in so krasse Depressionen und sowas gefallen sind. Und auf der anderen Seite, ja, war es halt eine Pandemie. Also ich meine, was willst du irgendwo auch auf der anderen Seite so krass anders
machen? Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, wenn sich ein Autor oder eine Autorin das als so ein Science-Fiction-Roman ausgedacht hätte, diese Pandemie, dann wäre deine Generation krass rebelliert. Ich glaube, dass es dann so Umstürze oder sowas gegeben hätte, weil man die Jugend so ausgebremst, eingesperrt, was auch immer hat. Und eigentlich haben ja gerade in Deutschland alle sehr brav mitgemacht.
Ja.
Also das, finde ich, ist auch viel zu wenig wertgeschätzt worden, wie viele sehr junge Leute, die eigentlich dachten, ich fahre jetzt nach Australien, ich starte jetzt, ich will in einer neuen Stadt feiern, meinen Abschluss oder was auch immer. Und diese Lebensphase, die haben einfach die Zähne zusammengebissen und durchgezogen. Es ist nicht wirklich wertgeschätzt worden, dass die alle dazu ja auch beigetragen haben. Also du nicht mit deiner Party und hinterm Vorhang, aber...
Nicht nur unter einem Vorhang, ich war in Tunnel-Raves und allem, Alter.
Es hätte
das war
aber
meine,
noch viel krasser.
Das war aber auch ein bisschen so meine Ausprobierphase, witzigerweise, Corona. Also irgendwie, es war ja auch alles Todes. Also wenn du dann, tatsächlich bin ich dann auch sehr viel auf Raves und so gegangen, auch auf illegale Raves und so. Ja, Leute, judge me. Und irgendwie hat man dann aber auch ein bisschen versucht, das Beste daraus zu machen. Also, weil ich meine, was hast du denn für eine andere Wahl? Und ich glaube persönlich, dass wenn es das jetzt nochmal, also ne, irgendwie Pandemie oder sowas geben würde, ich glaube, da würde die junge Generation nicht mehr so mitmachen. Ja. Also ich glaube, da würden die sich auf jeden Fall, würden die mehr auf die Barrikaden gehen und sagen so, ey, okay, nee, hier muss es irgendwie... Und wenn es wirklich, also das ist ja so bescheuert gesagt, aber gerade auch irgendwie in einem Arbeitsverhältnis oder so, wenn du Überstunden machst, und jemand kommt danach zu dir und sagt, ey, so cool, dass du das gemacht hast. Vielen, vielen Dank. Ganz anderes Gefühl, wie wenn jemand dich gefühlt danach mit dem Arsch anschaut. Und das war ja schon auch ein bisschen so von der Regierung und so. Ne, es hieß halt immer, ja, ihr müsst jetzt halt da durch. Ihr müsst jetzt halt da durch. Ja, okay, aber wer gibt mir die 3 Jahre zurück?
Mhm.
Wer gibt mir das Geld zurück für irgendwelche Australienflüge, irgendwie, wo ich 8 Monate lang für gearbeitet habe, weißt du?
Oder ich weiß auch noch, eine junge Frau hat mir mal gesagt, ja, ich dachte jetzt, ich gehe in die Uni und jetzt ist die Uni quasi so ein Streaming-Service.
Weißt
ich schaue mir einfach nur alles in Zoom an und es ist natürlich ein völlig anderes Studienerlebnis, als die meisten anderen Leute hatten. Du hast dann angefangen, Ausbildung in der Filmproduktion.
Auch richtig.
Dann haben deine Freunde irgendwann gesagt, ey, diese Stories, die du da immer privat postest, das solltest du vielleicht mal öffentlich machen.
Ja.
Und so ist das alles passiert.
Alles entstanden. Ja, irgendwie. Aber es war, also ich habe ja schon mit 10 in ein Freundebuch reingeschrieben, dass ich Moderatorin werden will. Ne? Also es war schon immer auch ein bisschen klar, dass ich in diese Richtung irgendwie auch gehen will so und dass ich irgendwas mit meiner Art sozusagen machen möchte und irgendwie das vielleicht im besten Fall irgendwie zu meinem Job machen kann. Und das ist dann alles irgendwann so entstanden.
Irgendwann, es sind ja irgendwie so gut 3 Jahre jetzt, oder? In dieser Welt, also es ging alles unheimlich schnell. Was war denn so eine Begegnung oder ein Erlebnis, wo du jetzt denkst, oh, das würde ich so gern der 16-jährigen Emily erzählen?
Boah, alles.
Das mal Aber wenn du so eins rausgreifen könntest.
Nee, das kann ich noch nicht erzählen, glaube ich. Aber ich war letzte Woche bei einem Format mit einer schon sehr, sehr bekannten Person, so auch nochmal in einem ganz anderen Themenfeld, wie ich mich sozusagen bewege. Oh, oder natürlich Joko und Klaas, da wo ich auch war, das war schon auch krass.
Warum?
Weil ich mit denen aufgewachsen bin. Also das ist einfach so, oder alleine, dass ich in der gleichen Agentur bin wie Klaas. Mhm. Also so, what the fuck? So, wenn ich manchmal darüber nachdenke, bin ich so, chilliger Typ bin ich halt. so, weil das ist halt crazy. Also, dass es halt auch irgendwie alles funktionieren kann, weißt du? Und ich bin irgendein random Girl aus Tübingen. Also, ganz blöd gesagt. Aber ich habe alles ganz genau gleich gemacht wie alle anderen auch. Ich habe mir auch mit 15 schon angefangen, irgendwie die Rübe wegzuknallen und irgendwie mit, was weiß ich, 11 oder 12 die erste Zigarette geraucht, war schlecht in der Schule und keine Ahnung was. Und du kannst das schon schaffen. Also, ich glaube, das ist so das, was ich vielleicht auch meinem 16-jährigen Ich, ja, also das mit Joko und Klaas würde ich hier auf jeden Fall sagen und wirklich einfach weitermachen. Mhm. Klappt schon irgendwie alles, wenn man will. Und sich auch nicht von vielen Leuten was sagen lassen. Das war schon immer, es ist eine Devise. Wenn du eine Vision hast oder irgendwie einen Traum, eine Idee, bla bla bla, rede auch gar nicht mit zu vielen Leuten drüber. Mach einfach.
Ich hänge gerade noch an Rübe wegknallen. Stimmt es, dass du mal zu einer Suchtberatung gegangen bist, weil du zu viel gekifft hast?
Ja. Ja.
Was war der Moment, in dem du gedacht hast, oh, ich muss mal so einen Ort suchen?
Wenn du merkst, dass du nicht mehr klarkommst, ne? Also das sind dann schon, ich finde, also Kiffen oder auch allgemein so Drogenkonsum und so ist ja ein sehr hochdiskutiertes Thema, auch gerade in dieser Medien-Künstlerwelt, bla bla bla. Viele gehen damit sehr, sehr offen um, sagen, ja klar, ich konsumiere. Und an sich, finde ich, gibt es auch nicht die per se sofort was, wo man sagt, okay, und wenn du jetzt einmal in deinem Leben Drogen genommen hast, dann bist du übermorgen aber keine Ahnung wo. Das stimmt auch nicht. Aber es gibt schon einen Unterschied zwischen kontrolliertem Konsum und hey, ich mache das irgendwie alles halbes Jahr mal auf dem jedes halbes Jahr, du weißt, was ich meine, auf einem Festival. Oder ich mache das halt jedes Wochenende dreimal.
Und so war es bei dir, oder?
Ja, also gekifft habe ich täglich. Also wirklich, ich saß ab 16 Uhr auf der Arbeit und war so, okay, ich muss jetzt meinen Joint rauchen. So. Auch nicht so krass lange, aber schon so für so 1,5 Jahre oder so, würde ich sagen. Ja, aber ich meine, es gibt ja wirklich Leute, die fangen an mit 13 zu kiffen und kiffen immer noch. Also und das sind dann 12 Jahre. Aber Panikattacken krass viele bekommen und so. Einfach auch so paranoid geworden. Was ganz viel betrifft irgendwie Leute, was Menschen angeht und so. Und da habe ich dann schon irgendwann gemerkt, oh nee, okay. Aber da komme ich, glaube ich, auch wieder auf den Ehrgeiz von mir zurück. Mir ist halt mein Kopf und mein Leben und so immer so wichtig gewesen, dass ich immer so war, ey, nee, ich lass mich davon jetzt, also das fickt mich jetzt nicht. Das ist jetzt nicht das, was mir irgendwie hier einen Strich durch die Rechnung macht. Und dann habe ich mich da irgendwie mit ein bisschen auseinandergesetzt und war so, okay, ich gehe da jetzt mal hin und bin da hingegangen. Und dann habe ich von denen auch eine Therapeutin, glaube ich, vermittelt bekommen. Die war aber ein bisschen komisch, bin ich dann auch gewechselt. Und ja.
Also wie kommt man von jeden Tag um 16 Uhr so
unruhig? Du musst das wollen. Und ich glaube auch wirklich, du musst an so einen Punkt kommen, wo es nicht mehr geht. Also sagen ja auch wirklich oft Leute, die keine Ahnung, Freunde oder sowas haben, die viel Drogen konsumieren. Wenn das nicht, also sowas bei mir, ich kann jetzt so von mir reden, aber wenn das nicht bei der Person ankommt, dann wird die wahrscheinlich, das ist auch bei Rauchern so, ja, wenn die das selber nicht wollen, bei, keine Ahnung, Menschen, die zu viel Alkohol konsumieren, bla 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 bla, wenn du selber nicht wirklich was daran ändern willst, wird es meistens schwierig. Und ich habe von einem auf den anderen Tag aufgehört. Ich war eine Woche im Urlaub, da habe ich nicht gekifft und bin dann nach Hause gekommen, war so, boah, ich hau mir jetzt erstmal einen Dübel an so und hab den geraucht und war so, okay, und das wird der letzte Joint meines Lebens gewesen sein. Und das
hast du währenddessen gemerkt?
Ja, das war am 12. Oktober 2022.
Ja. Stark.
Ja.
Also wirklich stark. Ich denke gerade, also ich finde, man hat jetzt an so vielen Punkten im Gespräch gemerkt, dass du irgendwie diese Stärke besitzt, immer durchzuziehen, wenn du was entschieden hast oder werden willst oder dir vornimmst. umgekehrt hast du aber gerade auch gesagt, dann gab es irgendwie Panikattacken und du hattest irgendwie so mit Ängsten und ich glaube auch so Zwängen zu tun. Und du machst ja auch so einen Vlog auf YouTube und hast du auch noch gezeigt, dass du Antidepressiva nimmst.
Ja.
Wie verhalten sich diese Seiten von dir zueinander?
Gut, eigentlich. Also, weil die gibt's. Mhm. Und ich glaube, ab dem Moment, wo man die... sagt man ja auch immer, aber du musst es akzeptieren, du musst es akzeptieren, du musst es akzeptieren. Mhm. Und ich habe jetzt keine Ahnung, wie viele Therapien habe ich in meinem Leben schon gemacht. 4, 5 so. Und zum Beispiel auch gerade mit Antidepressiva. Ich bin echt im Nachhinein, und nein, ich will es damit auch überhaupt nicht verherrlichen oder sonst irgendwas, aber bin ich echt auch ein bisschen sauer auf meine alte Therapeutin, weil ich mir so denke, Bro, mein Leben wäre einfach so viel einfacher gewesen und man muss diesen Kampf nicht jedes Mal kämpfen. Wenn du seit, keine Ahnung, 5, 6, 7 Jahren schon irgendwie mit Depressionen oder mit Ängsten oder mit Zwängen oder sonst irgendwas kämpfst und es gibt diese Möglichkeit, dann mach es. Also verstehe ich auch manchmal nicht, wieso das nicht so... Und damit, also ne, wenn du, ich bin ja auch, wie gesagt, immer noch in Therapie und so, und auch gerade wenn du Antidepressiva nimmst, ist auch immer wichtig, dass du das in Kombination mit Therapie machst und so. Aber diese Seiten verstehen sich in dem Sinne, weil sie es ja auch müssen.
Ich frage mich gerade, gibt es, du hast vorhin, glaube ich, doch auch gesagt, so diese düsteren Tage, da hast du dich, glaube ich, auf deine Jugend bezogen. Ja. Wie gehst du heute damit um, wenn du so einen hast?
Boah, ich versuche wirklich, ich hatte das sogar erst vor so 2 Wochen oder so, 1,5 Wochen, wo ich echt so war, so, boah, scheiße. Und alle Personen, die irgendwie mit psychischen Problemen zu kämpfen haben, die wissen, wenn man gerade über diesen einen Berg drüber ist, und es fängt dann kurz an, wieder zu kippen. Man ist so, geht das jetzt schon wieder los? Bitte lass es nicht schon wieder losgehen. Ich kann es nicht nochmal machen. Und ich versuche wirklich einfach immer zu sagen, hey, und dann gibt es diesen Tag. Und dann gibt es vielleicht auch 2 Tage und vielleicht auch 3 und vielleicht auch mal eine Woche. Aber es wird schon. Und ich glaube, das ist auch das, was man durchs Älterwerden lernt, durch diese verschiedenen Phasen lernt. Alles wird immer wieder irgendwie. Weil es muss werden.
Hast du so einen Marker, also wo du sagst, okay, aber wenn es länger als eine Woche ist, dann muss ich das und das machen oder?
Also ich meine, dadurch, dass ich jetzt mit Therapie und auch durch die Antidepressiva bin ich schon sehr stabil geworden.
Wie so ein Sicherheitssystem.
Ja, voll. Mhm. Aber zum Beispiel auch das. Dann das Erste, was dann erzähle ich Leuten, ey, ja, ich habe jetzt übrigens mit Antidepressiva und so angefangen, was ja auch immer noch in der Gesellschaft als sehr so... Oh Gott, die ist todkrank. Nee, ist man nicht so, sondern ich will halt einfach irgendwie, ich habe Bock zu leben eigentlich und ich will irgendwie mich auch ein bisschen auf mich selber verlassen können und nicht irgendwie immer den Kopf gewinnen lassen. Und das Erste, was die Leute dich fragen, ist, ja, und wann setzt du die wieder ab? Und man ist so, warum ist das jetzt deine erste Frage? Sagst du es zu einem Epileptiker auch? Wann setzt du deine Medikamente das erste Mal irgendwie
wieder
ab?
Oder sagen die das vielleicht aus Sorge von, oh, ist sie vorbereitet auf danach?
Ja, aber ich meine auch das, also mein Psychiater meinte auch zu mir, ey, und wenn du die dein Leben lang nimmst, weil es nicht anders geht, dann nimmst du die dein Leben lang. Also weißt du, das finde ich dann immer so, auch da, wieso muss man immer so in schon direkt in dieses Negative. Also das ist erstmal so eine krasse Stütze, die du bekommst und wo du vielleicht wirklich auch lange drauf hingearbeitet hast, lange mit dir irgendwie dran rumgezweifelt hast und rumüberlegt hast, ne, machst du es nicht, bla bla bla. Und dann kommt da jemand um die Ecke geschissen und fragt dich als Erstes, nachdem du es 2 Wochen nimmst, so, und wann setzt du die wieder ab? Und du bist so, Bro, ich versuche gerade erstmal wieder auf mein Leben klarzukommen. Checkst du?
Ja.
Vielleicht kurz ein Wort zu Antidepressiva und wie lange man die nehmen sollte. Antidepressiva sorgen im Gehirn dafür, dass bestimmte Botenstoffe besser verfügbar werden. Serotonin zum Beispiel. Und zwar ganz konkret bei Menschen, bei denen das im Zusammenhang mit einer psychischen Erkrankung nicht richtig funktioniert. Und da geht es nicht nur um Depressionen, auch wenn das vom Namen her so klingt, sondern zum Beispiel auch um Angst- oder Zwangsstörungen. Und solche Medikamente sind verschreibungspflichtig. Man kann sie also nicht einfach mal so nehmen. Emily hat ja gerade auch ihren Psychiater erwähnt. Und wer Antidepressiva nimmt, sollte bestenfalls auch noch zusätzlich eine Therapie machen. Ob es jetzt eine gute Idee ist, Antidepressiva ein Leben lang zu nehmen, das kann man so pauschal nicht sagen. Sie machen aber nicht süchtig, sagt zum Beispiel die Weltgesundheitsorganisation. Trotzdem ist es ratsam, solche Medikamente nicht auf eigene Faust abzusetzen, sondern immer in Rücksprache mit einem Psychiater oder einer Psychiaterin. Falls ihr gerade struggelt wegen psychischer Erkrankungen oder auch Drogen zum Beispiel, da hat Emily ja auch gerade von gesprochen, wir haben euch Infos zu Hilfsangeboten in die Shownotes gepackt.
Ja, freut mich voll für dich, dass du diese, also dass du dir diese Parameter jetzt so einstellen konntest oder dieses System so bauen.
Ja.
Weil ich auch gerade beim Zuhören drüber nachdenke, Also es gibt ja ganz viele Menschen in dieser Branche, über die wir jetzt schon so viel gesprochen haben, die auch offen damit umgehen, dass sie Depressionen haben.
Ganz, also
oder
fast
hatten.
Alle.
Genau,
also das ist ja das
grade,
Ding, alle
also
gefühlt.
Deswegen, ich will jetzt nicht so sein wie diese Personen, die fragen, wann setzt du die wieder ab, aber betäubt einen das vielleicht auch durch, damit man in dieser Branche, oder betäuben ist das falsche Wort, aber dass man überhaupt durch diese Branche durchkommt, die mit so vielen Eindrücken, ne, wir hatten es ja eben, du triffst so krasse Leute, du reist viel, du, jeder Tag sieht anders aus. In meinem Kopf war gerade die Frage, ist das alles so ein einziger Trigger für
Also ich
Menschen,
glaube,
dich?
Ich glaube auf jeden Fall, dass es natürlich auch irgendwie Situationen gibt und so, wo man ist mit einer Person, die nicht in dieser Welt ist, kannst du darüber gefühlt gar nicht, was heißt reden, aber die werden das gar nicht verstehen. Vielleicht auch schön, dass sie es gar nicht verstehen, aber wie du sagst, man ist ja so einem Druck irgendwo auch ausgesetzt und so einem, du wirst die ganze Zeit beobachtet, es müssen die ganze Zeit irgendwelche neuen krassen Sachen passieren, warum passiert jetzt bei der mehr als bei mir und wie ist das eigentlich und ah, okay, und die, also okay, das sieht bei der aber alles irgendwie anders aus, also man vergleicht sich ja dann auch todesviel und es ist ja schon auch irgendwie interessant auf eine Art, könnte man eigentlich auch mal, da gibt es bestimmt irgendwelche Studien zu, aber warum haben alle Leute, die in dieser Medien, kreativen Künstlerwelt, bla 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 sind, irgendwie auch alle ein bisschen einen an der Waffel? Hm. Also ist ja wirklich, wie du sagst, ist ja gefühlt bei allen so. Also ich habe noch nie mit jemandem geredet, der sagt, also Ängste? Nee, kann ich tatsächlich gar nicht. Ja. Oder was? Ach so, eine Depression.
Und genau,
was ist
es ist
das?
Dann so paradox, warum würde eine Person, die so spricht, sich dann auf eine Bühne stellen vor hunderte von Leuten, was
weil es dir auch viel gibt.
Ganz viele Menschen nie machen würden, die aber auch keine Ängste haben.
Ja, ich glaube, weil wir auch ein bisschen gaga sind in den Birnen. Also keine Ahnung.
Aber wir können ja jetzt schon uns für unseren, dann deinen 35. und meinen 46. Geburtstag verabreden, so in 10 Jahren.
Ja.
Wie du dann darauf guckst, weil ich stelle mir gerade vor, also wenn du wirklich so sagst, du vergleichst dich auch so intensiv, wie lange kann man das durchhalten?
Mhm. Aber das also habe ich auch ein bisschen versucht. Also ich glaube auch, das sind Phasen. Und ich glaube auch, dass das ganz normal ist. Plötzlich poppst du und du bist da und du fährst und fährst und fährst und fährst und fährst und fährst. Keine Ahnung, was das gerade für ein Bogen war, aber du bist erstmal auf dieser Welle drauf. Und dann siehst du plötzlich, okay, hier und die gibt's und da und hier und da. Und plötzlich redest du mit Leuten, die du selber früher vielleicht nur aus dem Internet kanntest oder von irgendwelchen Screens oder, ne? Und natürlich vergleichst du dich dann. Und ich glaube auch, dass das ein Prozess ist, dass du dich dann irgendwann davon losmachst. Auf der anderen Seite hat mir letztens auch jemand gesagt, naja, aber es wäre ja auch komisch, wenn du nie die Sorge hättest, dass das irgendwie vorbei sein könnte oder dass irgendwas vielleicht nicht mega, also dass alles, was du krasses, das, was du machst, irgendwie mega geil ist oder so. Also das wäre ja auch wiederum ein bisschen komisch, ne? Also ja, wir setzen uns da, glaube ich, selber schon auch irgendwie immer so ganz komischen Situationen aus.
Ich glaube auch. Jetzt kommt mir noch eine Sache in den Sinn, wenn es ums Vergleichen geht und so weiter und dieses angeguckt werden, weil du eben, also zwei Sachen hast du gesagt, die bringe ich jetzt zusammen. Du weißt, glaube ich, sofort, worum es geht, nämlich Botox und Ikimel.
Ich wusste es.
Was, dass ich jetzt daran
ich
denke?
Ich wusste, dass
ja,
du
aber
jetzt irgendwas
jetzt noch
dazu sagst,
oder? Ja. Weil, also Ikimel hat neulich bei Kim im Podcast, genau, da hat sie gesagt, klar spritze ich mir hier Botox und das würde ich nicht machen, wenn ich jetzt nicht auf einer Bühne stehen würde, aber vor Natur mache ich mich so fertig. Und das wurde irgendwie kritisch aufgefasst. Andere Leute haben gesagt, ja cool, endlich sagt's mal eine. Ist das eine Position der Stärke, aus der heraus sie das sagt? Oder haben die Kritiker und Kritikerinnen recht, die sagen, nee, am Ende ist sie damit, oder bist du auch, die du Botox wo auch immer reingespritzt hast, ein Opfer von...
Die Brüste.
Nee, oder ein Teil von diesem System, das den Druck ausübt und du bist eben nicht die,
natürlich,
die den Widerstand leistet.
Natürlich. Natürlich. Und ich glaube, ich habe auch mit Rebecca, also ich habe ja auch einen Podcast.
Ja, Anti-Alles.
Anti-Alles, genau. Und ich habe auch mit Rebecca, mit meiner Partnerin darüber geredet. Und ich habe halt gesagt so, ey, ich finde persönlich eigentlich, also ich habe mir jetzt nicht irgendwie, also zum Beispiel, ich mache mir immer Botox in Kiefermuskel, das ist tatsächlich ein medizinischer Grund. Und dann habe ich aber auch mal mir ein bisschen was zwischen die Augenbrauen gemacht, habe ich jetzt nicht mehr. Aber all solche Sachen, die mache ich ja nicht nur, weil ich mir denke, der Typ da drüben im Bus, keine Ahnung was, der soll mich jetzt mal ein bisschen angucken, weil ich habe jetzt Botox zwischen den Augenbrauen. Das finde ich hat einen ähnlichen Beigeschmack wie, aber dein orangenes T-Shirt, das hast du doch jetzt eigentlich heute Morgen nur angezogen, dass der hier, ne, der Pförtner dir da irgendwie einmal sagt, oh, du siehst aber super aus. Ist ja auch nicht, also ist ja auch nicht so, ne? Aber trotzdem kommt das natürlich alles, weil wir uns in in einem Patriarchat auch befinden. Also ich meine, klar, natürlich. Ich glaube, das mit dem, was, also Ikimel hat ja gesagt, dass sie selber sich quasi keinen Botox spritzen würde, wenn sie nicht auf einer Bühne stehen würde. Das würde ich zum Beispiel, also nicht sagen. Ich glaube, ich würde das auch machen, selbst wenn ich jetzt nicht eine Person des öffentlichen Lebens wäre. Mhm. So.
Warum würdest du es machen?
Weil ich mich vielleicht auch wohler damit fühlen würde. Und natürlich kommt das alles daher, weil wir krassen Schönheitsidealen entsprechen wollen. Klar, natürlich. Aber ja, was heißt don't hate the player, hate the system? Aber finde ich auch wiederum schwierig, das dann mit dem Finger dann nur auf eine Person zu zeigen und sagen, du bist jetzt genau. aber dafür schuld.
Aber das wollte ich auch nicht machen, ne?
Nee.
Ich glaube, so viele Menschen auch in unserem Umfeld beschäftigt, und ich meine damit nicht Branche, sondern auch die uns jetzt zuhören, beschäftigt dieser Diskurs von
ja.
alle verändern ihr Aussehen oder du sagst eben Spray-Tan. Ich hatte mir hier irgendwie aufgeschrieben, so du bist auch gerade in so einer, wie so einer Promi-Glow-Up-Phase und probierst jetzt da die Extensions aus. Willst du sagen, was du gerade gesagt hast mit den Zähnen? Weiß ich nicht.
Ja, genau, ich habe meine Zähne, aber das wissen die Leute auch. Okay, haben meine Zähne gemacht. Mhm.
All sowas und das war, glaube ich, mit der Hintergrund meiner Frage. Ist das gerade was so, ah ja, das hätte Emily auch ohne Frau Gretel gemacht?
100%.
Dass wir sie alles ausprobieren.
Also meine Zähne, halt. Ich habe mir ja meine Zähne mit einer Nagelfeile abgeschliffen.
Alter. Okay.
Also das will ich einmal ganz kurz dazu sagen. Ja, alle verdrehen hier jetzt gerade die Augen. Aber deswegen ist es ein ganz anderes Thema. Weil, egal, dauert jetzt zu lange.
Vorbildfunktion.
Wirklich. Aber ich meine, auf der anderen Seite denke ich mir auch so, ey, ich bin in einem Haushalt aufgewachsen, wo Geld immer ein Thema war. Mhm. So. Und nicht, weil es da war, sondern eben das genaue Gegenteil. Und wenn ich jetzt verfickt nochmal, sorry, aber Bock habe, mir Extensions zu machen, dann mache ich das. Also, und wenn ich jetzt, aber also, das finde ich dann auch immer so ein bisschen schwierig, weil man wird dann auch ganz schnell gejudged dafür, dass man all diese Sachen macht. Auf der einen Seite verstehe ich das auch total, ne? Auf der anderen Seite denke ich mir so, ey, ne, keine Ahnung, Person, die jetzt, was weiß ich, Bankerin geworden ist und die verdient ihre 10.000 netto im Monat. Die macht das halt, ohne dass sie es der Öffentlichkeit präsentiert. Mhm. Aber die macht es auch, weißt du? Mhm. Und das sollte man auch alles irgendwie mit einer Kritik und so hinterfragen. Ich wollte vorher noch irgendwas sagen, das habe ich jetzt aber schon wieder vergessen. Aber ich denke mir auch so ein bisschen so, jetzt habe ich die Kohle, jetzt kann ich es doch auch machen. Und genau das wollte ich eigentlich erzählen. Früher waren alle immer extrem abgefuckt davon, wenn, keine Ahnung, sich eine Kylie Jenner hingestellt hat und gesagt hat, ich habe keinen Botox, mhm. Ich habe keinen Filler. Nein, habe ich nicht. Und dann 5 Jahre später, ja doch, habe ich alles. Ja. Jetzt sagen die Leute, hey, by the way, ja natürlich habe ich irgendwie mir Botox irgendwie hier mal reingespritzt oder ich habe einen Lipfiller oder bla 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 bla. Und das wird dann auch, also weißt du, auch wiederum, wie du es machst, machst du es auch nicht so richtig richtig. Aber klar ist das alles aufgrund von... Weil wir in einer patriarchalen Gesellschaft leben. 100%. Wäre ja gelogen, wenn es nicht so wäre.
Glaubst du, es gibt trotzdem irgendwann nochmal so ein, dass das Pendel nochmal so zurückschwingt?
Immer. Pendel schwingen immer zurück. Also es wird ja, guck mal, ich sitze hier in der Capri-Hose. Weißt du, ja, ich habe mich noch hardcore darüber abgefuckt und war so, wer kauft sich eine Capri-Hose? Junge, einen Monat später hocke ich hier wirklich mit meinem Arsch in der dritten Capri-Hose, die ich schon zu Hause habe.
Hast das Pendel in die Fresse bekommen.
Weißt du, aber richtig schön rein. Und deswegen auf jeden Fall. Also es wird alles wieder zurückkommen. Aber zum Beispiel auch gerade so, mir hat letztens zum Beispiel auch eine Freundin gesagt, die hat sich das Doppelkinn wegspritzen lassen, weil es einfach, die ist auch schon ein bisschen älter, ich glaube 40 und ja, sorry, bisschen älter, weil ich bin 24 so. Ich wurde dafür schon mal gehatet, dass ich das gesagt habe. Bisschen älter. Und die meinte so, ey, für mich hat mein Psychiater, wollte ich gerade sagen, für mich hat mein Schönheitschirurg auch einen psychologischen Dienst irgendwo geleistet. Und dann war ich so, ja, okay, ich verstehe voll deinen Punkt. Also ich verstehe, was du mir damit sagen willst, weil wenn du dich damit einfach extrem unwohl gefühlt hast, dann ist es doch auch irgendwo okay. Wer bin ich, dass ich dir sage, mach das oder mach das nicht? Also weißt du, finde ich auch irgendwie schwierig.
Ja.
Weil da sagst du ja wiederum jemanden, das darfst du und das darfst du nicht.
Ja, und dann haben wir aber noch den Punkt von, es ist alles so scheiße teuer.
Ja, klar.
Also wer kann sich dann, also Schönheitsideale, ich habe das Gefühl, Schönheitsideale werden immer teurer, denen gerecht zu werden.
Voll, klar, 100%. Und vor allen Dingen ja auch, weil sich das ja auch alle furzlang ändert. Also das Pendel schwingt ja gefühlt, wie es will.
Stimmt.
So, und dann, ach ja, okay, Kim Kardashian ist jetzt wieder extrem dünn geworden. Fuck, jetzt müssen alle wieder extrem dünn werden. Und ich versuche trotzdem auch immer noch ein bisschen dagegen zu halten, ne? Weil ich das ja auch bin. Und ich mich ja auch nicht komplett dem fügen will. Auf der anderen Seite denke ich mir so, naja, okay, aber wenn ich die Möglichkeiten habe, kann ich sie ja auch irgendwie ein bisschen nutzen, oder nicht? Oder ist das dann auch wieder scheiße?
Ich glaube, es ist auf jeden Fall eine gute Sache, darüber zu sprechen. Und dass Leute so sehen, ah ja, also zum einen ist dieses nicht so was vorgaukeln, dafür wäre ich einfach so dankbar, wenn das...
Ja.
In ganz vielen.
Das macht die Hautcreme. Ja, nee, Bullshit.
Mhm, ja.
Das macht eine 500€ teure Spritze.
Ja. Zum Voll. Beispiel. Ja. Ich habe noch eine Frage dabei. Ärgere mich gerade, weil das hätte schon an so vielen anderen Stellen richtig gut gepasst. Jetzt haue ich sie noch raus. Und zwar von der Gästin, die vor dir hier war. Das war Annika Zion.
Ja.
Und die hat mir, ohne zu wissen, dass du hier als nächstes sitzen würdest, mitgegeben.
Die Frage ist, wann man einer fremden Person das letzte Mal ein gutes Gefühl gegeben hat.
Weiß ich ganz genau, wann das war. Und zwar, als ich jetzt in Barcelona war, habe ich mir diese Wasserspiele angeschaut. Da gibt es immer so einen Springbrunnen, Touristenaktion, 1 Million. Aber die Leute, mit denen ich da war, wollten da unbedingt hin. Und ich konnte mir das natürlich nur 2 Sekunden anschauen, weil ich dann keine Aufmerksamkeitsspanne mehr hatte. Und dann ist da so ein Typ rumgelaufen und der hat so kleine, so Dinger verkauft irgendwie, die konnte man so hochschießen und dann hat das so geleuchtet und ist so quasi wieder so runtergerieselt. Und ich habe mir für 2€ so ein Ding gekauft, habe das 3-mal in die Luft geschossen und war dann so, okay, was mache ich jetzt damit? Und mich hat dabei die ganze Zeit so ein kleines Geschwisterpärchen irgendwie beobachtet, so 2 Jungs. Und die haben die ganze Zeit so geguckt und waren so, ah, jetzt guck mal, jetzt fliegt es dahin. Und dann habe ich das Ding geschenkt.
Hm.
Und da habe ich denen, glaube ich, ein gutes Gefühl gegeben. Schön. Da haben sie sich sehr gefreut.
Schön, ja guck mal, dann danke ich Annika dafür, dass sie uns jetzt diese schöne Geschichte zum Schluss beschert hat und dir dafür, dass du hier warst.
Ja,
schön,
ich freue mich sehr.
Dankeschön.
Danke dir.
Das war Deutschland 3000 mit Emily Gretel. Ich muss gestehen, vor diesem Treffen war ich so ein bisschen misstrauisch. Ich habe gedacht, das kann doch nicht sein, dass die so extrem ist, das spielt die doch nur. Aber hier im Studio habe ich schnell gemerkt, die Frau Gretel, die ich aus Anti-Alles und ihren TikTok-Videos kenne, ist wie eine lauter gedrehte Version von der Emily, mit der ich mich jetzt unterhalte. Ich dachte erst, es wäre ein Widerspruch, einerseits seine Pickel und Doppelkinn zu zeigen und sich andererseits Botox zu spritzen. Sich einerseits seiner Vorbildfunktion bewusst zu sein und dann aber immer wieder unvorbildlich zu handeln. Und jetzt frage ich mich, ist genau das vielleicht einfach gnadenlos ehrlich? Weil wir eben alle solche Widersprüche in uns haben und niemand perfekt ist. Ich hatte das Gefühl, Emily hat so einen richtigen Hack für Selbstbewusstsein entdeckt, indem sie in ihre Unsicherheiten einfach voll reingeht. Vermeintliche Makel zeigt sie, sie schreit sie geradezu raus und macht sie so zu ihrer Stärke. Wenn du zeigst, wo du vermeintlich hässlich bist und aussprichst, was du nicht kannst, dann nimmst du Kritikerinnen oder Mobbern ja direkt den Wind aus den Segeln. Ihr könnt ja mal überlegen, ob es bei euch auch sowas gibt, das ihr eigentlich als Schwäche empfindet, die man lieber versteckt. Was würde passieren, wenn ihr die stattdessen ansprecht, auftret, offen zeigt? Schreibt mir eure Gedanken dazu gerne hier in die Kommentare. Wir lesen wirklich alles, was über die Podcast-Apps, Instagram oder auch auf YouTube so an Feedback kommt. Mein Name ist Eva Schulz. Ich mache das hier jetzt ja schon seit weit über 150 Folgen. Aber ich komme doch mit jedem Gast wieder neu ins Nachdenken über uns Menschen und wie wir eigentlich die werden, die wir sind. Falls euch das auch so fasziniert, dann freue ich mich, wenn ihr Deutschland 3000 abonniert. Jeden zweiten Mittwoch gibt es eine neue Folge. Und bei manchen Podcasts ist das wiederum ja ganz anders. Die erscheinen als abgeschlossene Staffeln mit 6 oder 8 Folgen. Einer der erfolgreichsten dieser Art war letztes Jahr die Peter Thiel Story. Und die Macherinnen und Macher davon haben jetzt nachgelegt. In der neuen Staffel geht es um die OpenAI Story. Wie wurde aus der verantwortungsvollen Non-Profit-Organisation, die sich gegenüber Google und Co. als ja, die Guten positioniert, ein milliardenschweres Tech-Imperium mit zweifelhaften Zielen. Der Podcast erzählt die Geschichte der KI-Revolution und des Mannes, der sie entscheidend geprägt hat, Sam Altman. 6 neue Folgen gibt's, ihr findet sie in ARD Sounds und hier in den Shownotes. Und das war's jetzt von mir. Ich sag bis in 2 Wochen. Macht's gut. An dieser Folge haben mitgearbeitet Gina Toneik, Kim Vanessa Chang, Axel Schöning und Ruby N. Schwital. Und das Sounddesign kommt von Soundquadrat. Jetzt kannst du mir noch eine Frage für meinen nächsten Gast mitgeben.
Was war dein peinlichster Moment?